Ballhawks.
Hey, I'm just here, so I won't get fined.
Hey und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des offiziellen Podcasts der German Seahawkers.
So y'all can sit here and ask me all the questions y'all want to. I'm going to answer with the same answer, so y'all can shoot if y'all please.
Herzlich willkommen zu Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ich bin Dominik und ich mache die Folge heute natürlich nicht allein. Ich habe mir nämlich den Tim mitgebracht. Servus, Tim.
Servus, Dominik.
Wir reden heute über den Draft. Der Draft steht kurz bevor. Geht es dir auch so, dass die Zeit jetzt irgendwie wieder richtig schnell vergangen ist? Vor ein paar Wochen habe ich mir noch gedacht, okay, ist noch richtig viel Zeit dahin und irgendwie hat sich alles sehr lang angefühlt. Die letzten ein, zwei Wochen sind dann doch schneller vergangen als ursprünglich gedacht. Wie geht's dir?
Ja, absolut genauso, hundertprozentig genau dasselbe. Ich habe gedacht so, ja, es ist ja eigentlich noch super viel Zeit und auf einmal dachte ich so, oh verdammt, wir haben ja schon wieder Mitte, Ende April und es wird ja langsam wieder so weit. Deswegen, mir ging es absolut ähnlich, genauso wie dir.
Ja, und wir haben es eben jetzt schon angesprochen, der Draft steht kurz bevor. Wir nehmen heute Dienstag am Abend auf, am Donnerstag in der Nacht geht es ja dann schon los mit der ersten Runde. Max und Tobi haben ja gestern mit dem Star-Gast, nenne ich es fast schon, Christian Schimmel, aufgenommen und über die Offense gesprochen. Wir sprechen heute ein bisschen über die Defense und geben euch hier mal ein bisschen Einblick und auch unsere Gedanken mit. Und ich würde sagen, da ja gestern schon die Seahawks-News wie die GSN-Extension und Seahawks bei Hard Knocks verkündet wurden, also gerne auch dort reinhören, können wir die Seahawks-News überspringen und gleich zum Thema der Woche starten.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Und das Thema der Woche ist eben jetzt die Defense im Draft für die Seahawks. Was sind so die defensiven Prospects? Wo sehen wir Needs für die Seahawks? Was können wir uns gut vorstellen? Wir haben uns gedacht, wir gehen jetzt einfach Schritt für Schritt jede Position ein bisschen durch, quatschen dazu, sehen uns an, wen haben wir da auch besonders auf dem Schirm, wen können wir uns gut vorstellen, wen vielleicht nicht, machen auch vielleicht ein bisschen Name-Dropping über Leute, die vermutlich nicht mehr da sein werden, weil ich kenne das ganz genau. Man liest viele tolle Namen und die Seahawks dürfen ja an 32 picken und dementsprechend haben sie das Privileg, gar nicht mehr so viel Auswahl zu haben. Ist schön und bitter natürlich zugleich. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir nicht vielleicht raustraden werden aus der ersten Runde. Wie siehst du das, Team? Glaubst du, bleiben wir am Pick 32 in der ersten Runde?
Ich glaube, es kommt extrem darauf an, was noch da ist. Also ich könnte mir aber auch durchaus gut vorstellen, dass wenn man feststellt, okay, das, was man sich potenziell vielleicht vorstellt, ist alles nicht mehr da, dass man dann auch sagt, okay, wir gucken einfach, dass wir diesen Pick möglichst teuer irgendwie verkaufen. Deswegen, also ich halte einen Trade auch für nicht unrealistisch.
Ich meine, prinzipiell teuer verkaufen ist natürlich am Pick 32 nicht mehr ganz so einfach, was man sagen muss. Ja, wir haben diese 5-Jahres-Option. Das heißt, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, wenn ich ein Spiel in der ersten Runde drafte, habe ich die Option, den etwas teurer als zu Rookie-Konditionen, aber trotzdem oft günstiger als bei einer Vertragsverlängerung für ein 5. Jahr nach den 4 Rookie-Jahren zu verpflichten. Das verfällt ab der 2. Runde diese Option. Also dementsprechend gibt es da immer wieder mal auch Trades eben an den Ende der ersten Runde hinein, gerade für den Quarterback könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass die Jets oder Cardinals sagen, wir möchten einen Ty Simpson oder so draften und vielleicht ist dann der Pick 32 der Seahawks doch ganz attraktiv. Ich meine, wünschst du es dir? Möchtest du die Seahawks raustraden und mehr Draftkapital holen? Also jetzt rein vom Bauchgefühl her.
Schwieriges Bauchgefühl, ehrlicherweise. Glaube, es hängt, wie gesagt, extrem davon ab, was noch da ist. Also ich glaube, wenn du was Gutes findest, wo du sagst, das ist vielleicht auch ein Need, den du bedienen kannst, dann würde ich, glaube ich, sagen, behaltet den Pick lieber und pickt was. Wenn du aber das Gefühl hast, okay, alles, was wir irgendwie uns vorstellen konnten, ist nicht mehr da, dann würde ich es raustraden. Also ich glaube, ich würde es extrem von dem abhängig machen, was noch vorhanden ist und was nicht.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich meine, prinzipiell aus so einer Perspektive. Ich meine, ich weiß nicht, ob du den Draft live schon wirst, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber
mir geht's ähnlich.
32 und dann zum Schluss wird dann eben der auch noch weggetradet, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es mir ansehen werde, aber ich bin schon ganz gespannt und so wie ich mich kenne, bleibe ich dann doch länger auf. Ist es natürlich, als Fan möchte man denn diesen Erstrunden-Pick sehen, es macht aber durchaus bei den wenigen Picks Sinn, sich vielleicht rauszutraden. Aber jetzt, bevor wir wirklich reinstarten in die Position, habe ich noch eine letzte Frage. Wenn du dich jetzt festlegen würdest, was glaubst du, wen oder welche Position werden die Seahawks draften, jetzt unabhängig von unserem Defense unsere Defense-Folge heute, sondern ganz allgemein.
Ja, yeah, klar. Ganz schwer, ehrlicherweise. Ich sag mal so, also wir werden ja gleich auch im Detail drüber sprechen. Es gibt Positionen, wo ich größere Needs sehe, es gibt Positionen, wo ich kleinere Needs sehe. Boah, ist extrem.
Herbert Kraus, wenn du dich jetzt festlegen müsstest. Für Geld und auch nicht für Geld.
Boah, ich glaube, wir holen was in dem im Offense-Bereich. Ich würde tippen, dass wir was im Offense-Bereich draften. Aber leg mich nicht auf den Namen fest. Ich würde nur tippen, dass es ein Offensivspieler wird. Könnt mir vorstellen, entweder was Richtung Line oder Richtung Line oder Running Back könnte ich mir vorstellen.
Ich meine, das liegt auf der Hand, eben ja. Gerne noch reinhören bei der Folge von Tim und Max, die haben ja auch besonders eben über Interior O-Line und Running Backs geredet. Ich persönlich kann mir Running Back extrem gut vorstellen, rein vom Bauchgefühl her, einfach auch wie oft John Schneider schon früh Running Backs gepickt hat, ja. Und die Running Back-Klasse ist nicht zu tief, Jadarian Price oder so. Ich will es nur außen vor mal, damit wir die Frage weg haben, was wird gedraftet, und jetzt will ich was angehen, wir trotzdem mal in die Defense rein und die erste Position, die wir uns vorgenommen haben, wären die Edge Rusher, und wenn wir uns das ansehen, also rein von der Priorität her, ich meine, Boye Mafe ist jetzt in der Free Agency relativ teuer gegangen, der Marcus Lawrence, super gespielt, ist jetzt auch nicht mehr unbedingt der Allerjüngste, und ich finde immer Edge ist so für mich, weiß nicht, wie es dir geht, Thema, für mich ist das so eine Position, da kannst du kaum was falsch machen, wenn du diese Position draftest, einfach weil es da immer Potenzial nach oben irgendwie noch gibt, man kann da gut rotieren, das ist jetzt nicht so, dass man da immer ausgesorgt hat, also ich kenne jetzt auch nicht wirklich ein Team, das sagen würde, okay, ich weiß nicht mehr, was ich anfangen soll mit einem Rotational Edge Rusher, also finde, da kann man immer was machen, da kann man immer frischen Wind reinbringen. Siehst du das ähnlich? Findest du auch, man kann sich da nicht genug verbessern auf Edge Rusher?
100%. Also das ist für mich auch so eine Position, die ist einfach so, kannst da so viel gut rotieren, wie du schon gesagt hast. Du kannst da auch super viel testen, auch im Notfall. Also von der Art und Weise, wie die Leute diese Position spielen. Ich glaube, da kannst du nicht genug von haben. Und ich habe auch noch nie gehört, dass irgendein Team gesagt hat, ja, Edge Rusher, da sind wir... da sehen wir so gar keinen Bedarf mehr irgendwann in nächster Zeit. Deswegen, also das ist, bin da voll bei dir, so eine Position, da kannst du immer irgendwie irgendwen im Notfall nehmen und du machst eigentlich nichts falsch.
Es ist trotzdem irgendwie mein Niesier, genau, weil wenn wir uns aktuell den Roster ansehen, wir haben natürlich Envoso und Hall, haben dann Lawrence auch noch, das ist schon eine ganz gute Truppe, aber ich denke, da ist der Need doch da, und wenn man sich so, es gibt immer eben diese klassischen Needs-Auflistungen im Draft, und habe ich auch oft im Edge Rusher gelesen, natürlich von den Expertinnen und Experten. Ich denke, das könnte auch definitiv in die Richtung gehen. Wenn wir das jetzt ansehen, wer wird nicht mehr übrig sein für die Seahawks, höchstwahrscheinlich ein bisschen Name-Dropping betreiben. Abel Reese, auf den wir später nochmal vielleicht bei den Linebackern zu sprechen kommen, der ist ja so ein bisschen der Micah Parsons 2.0, war ja nie wirklich so ein Fulltime-Edge Rusher, der wird wahrscheinlich schon ganz früh gehen, genauso wie David Bailey, der ja irgendwie so als Nummer 2-Pick schon fast fix gehandelt wird. Er ist eher so ein Speedrusher. Und dann haben wir noch Ruben Baines, für viele auch irgendwie so ganz weit vorne mit dabei, hat halt seine Probleme mit Armlänge und Off-Field-Issues. Und dann wird es, finde ich, schon interessant, wer dann wirklich weg sein könnte, weil das natürlich der Draft hat, schreibt immer seine eigenen Gesetze.
Ja.
33 wird notgedrungen immer viel weg sein. Es gibt dann noch zwei Spieler, von denen ich auch davon ausgehe, dass sie weg sein werden. Das ist einmal Key Messiter von Miami, der ist schon etwas älter, ich glaube, der ist schon 25 oder dafür sehr, sehr ausgereift, und Keldrick Falk von Auburn, der ist so eher der Run-Specialist, mit riesiges Potenzial, hat gute Athletik, großer Typ. Wenn er da ist, könnte ich es mir vorstellen, dass die Seahawks irgendwie Interesse an ihm haben, einfach wegen dem Potenzial, aber sowohl Messiter als auch Falk sind für mich zwei Spieler, hat man sicherlich im Pre-Draft-Prozess schon mal gehört, die irgendwie weg sein könnten. Und jetzt ganz interessant natürlich, wer könnte noch übrig sein? Also, wenn ich mir ganz oben aufgeschrieben habe, der interessant sein könnte, ist Cassius Howell. Der ist von Texas A&M und das ist eher so ein Speedrusher. Der ist nicht sonderlich stark. Eher geht eher über die Athletik. Sie schaut eher, dass er die Tackles über den Speed schlägt, über außen, an denen mehr oder weniger vorbeiläuft. Was denkst du, können die Seahawks einen Speedrusher vertragen? Ich meine, Boye Mafe war ja mehr so der Speedrusher. Oder denkst du, war jetzt das Projekt Boye Mafe vielleicht gar nicht ganz so erfolgreich im Endeffekt, wie man sich so erhofft hat? Und mit Envoso, und ich finde vor allem Hall und Lawrence sind ja doch auch eher sehr starke Edge-Rusher, wirklich was die Physis auch betrifft.
Ja, definitiv. Ich glaube trotzdem, dass Tempo dir auch auf der Position nicht schaden kann. Einfach auch als nette Komponente zusätzlich zum physisch starken. Deswegen fände ich gar nicht schlecht, fände ich einen interessanten Pick, ehrlicherweise, wenn man das machen würde.
Ja, also ich meine, Cassius Howell, also nochmal, ich versuche die Namen noch ab und zu wiederholen, beziehungsweise wir versuchen es zu wiederholen, ja, damit ihr auch die Namen euch einprägt und hört. Eben dieser typische Speedrusher. ich habe immer ein bisschen Bedenken, wenn du vom College-Level kommst und O-Liner, die halt dann eben nicht unbedingt Starting-Tackles sein werden in der NFL, dann über den Speed schlägst, ob sich das immer genauso dann auch übertragen lässt auf die NFL. Also ich finde zum Beispiel Derrick Moore, der ist von Michigan, der ist so jemand, den sehe ich und denke mir, okay, der sieht aus wie ein Edge-Rusher und der gewinnt seine Duelle ja. auch auf verschiedene Art und Weise. Und ganz interessant, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn auch unterm Jahr gesehen, weil Michigan natürlich ein College ist, das auch immer wieder mal so für Aufsehen sorgt, und der sieht für mich auch aus einfach wie ein Edge-Rusher und hat auch die Pro-Comp Derrick Hall. Jetzt ist die Frage, ist es gut, wenn ich einen zweiten Derrick Hall drafte? Was sagst du dazu? Sind wir so dazu eine Meinung? Oder möchte ich das gar nicht? Möchte ich eigentlich jemand anderen haben? Weil klar, jetzt
ja.
Derrick Hall ein guter Spieler, aber was sagst du dazu?
Ich glaube, du willst gerade auf so einer Position wie Edge, finde ich persönlich, die lebt davon, dass du sehr viele flexible, unterschiedliche Charaktere von der Spielweise her hast. Deswegen weiß ich gar nicht, ob du dir so einen Gefallen damit tust, wenn du jetzt jemanden draftest, der mehr oder minder quasi 1:1 ein Spielertyp ist, der irgendwie vielleicht schon da ist. Deswegen, ich bin Fan eigentlich davon, wenn du da viel, gerade auf Edge, viel Variabilität in der Spielweise der Jungs drin hast.
Ja, ich sehe es auch ähnlich. Also ich habe mir das gedacht, der Spieler gefällt mir, der könnte doch bei den Seahawks reinpassen. Aber wie du sagst, ich sehe auch eher einen Vorteil darin, wenn es zumindest ein bisschen ein anderes Skillset ja. ist. Und wenn ich dann von Experten lese, die eben meinen, Derrick Hall wäre hier eine gute Pro-Comparison, also wirklich praktisch fast schon ein Double irgendwo, dann denke ich mir auch, okay, vielleicht lieber wen anderes. Vielleicht zur Einordnung, rein vom Draft-Rahmen her, Cassius Howell, mit dem wir angefangen haben, der wird wahrscheinlich eher in der ersten Runde gehen, könnte auch gut sein, dass er eben schon weg ist, wenn die Seahawks dran sind. Derrick Moore wahrscheinlich eher erst ab der zweiten Runde, also vielleicht auch für eine spätere Runde interessant. Wer vor dem Draft interessanterweise, also vor dem Draft, gar nicht jetzt insbesondere jetzt in den letzten Wochen, sondern letztes Jahr, also beim letztjährigen Draft, schon irgendwie ein Anwärter frühe Picks dieses Jahr war TJ Parker von Clemson. Der ist so für mich der Nummer 1 Faller fast in diesem Draft-Prozess, weil er zwischenzeitlich gar nicht mehr in der ersten Runde gehandelt wurde. War ein Riesentalent, also wenn man eben ein Jahr zu früh, sage ich mal, als Top-10-Pick schon mal so eingestuft wird, muss man schon was im College gezeigt haben. Clemson war allgemein dieses Jahr ziemlich enttäuschend. Deswegen ein Spieler, der definitiv fallen könnte und ich glaube auch fallen wird, hat Talent, hat jetzt nicht unbedingt die Produktion dieses Jahr einfach bei Clemson. Wie stehst du dazu, Tim? Jemanden zu holen, der Riesenpotenzial hat, irgendwie vor einem Jahr eigentlich dachte, dass er wahrscheinlich sicher am Anfang der ersten Runde gehen wird und jetzt irgendwie, sage ich mal, Ende der ersten Runde bewegt, eher in der zweiten. Wie siehst du das? Eher Risiko nehmen, weil man pickt eh nicht zu weit vorne, oder eher Abstand nehmen?
Ich glaube, wenn es einen Vorteil an Pick 32 gibt, ist, dass man ein gewisses Risiko durchaus potenziell vielleicht eingehen kann, darf und vielleicht auch sollte. Also ich fände das tatsächlich keine schlechte Idee, weil wie du schon sagst, letztes Jahr ist er sehr, sehr hoch gelobt worden, dieses Jahr extrem gefallen auf einmal. Deswegen, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das vielleicht was ist oder einer ist, wo man sagt, ja, warum nicht das Risiko nehmen, warum es nicht mal ausprobieren.
Ja, ich meine, ich sehe es auch ähnlich. Ich frage mich halt, wie sehr der Seahawks Coaching Staff sich in diesem Win-Now-Modus, wie man so schön sagt, sieht. Also, dass sie praktisch jetzt gewinnen müssen, oder halt jetzt gerade den Kader haben, um nochmal ein zweites Mal zu gewinnen. Ob man dann eher sagt, man geht auf Nummer sicher oder man geht das Risiko ein. Ich meine, ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, den ich so verschiedenen Ranges schon gesehen habe, wie TJ Parker bei den Experten. Ja. Von Top 5 Edge Rusher immer noch bis hin eher zu den Zehnern runter. Das ist halt jemand, der halt nicht abgeliefert hat, der physisch und auch von der gesamten Athletik halt einfach sehr viel mitbringt, aber auch irgendwie einfach sehr enttäuschend dieses Jahr war. Und dementsprechend klar, dass er nicht ganz vorne gehen wird, aber ich persönlich glaube sogar, dass jemand vor den Seahawks das Risiko nehmen wird, einfach wegen den Vorschusslorbeeren.
Ja.
Einfach wegen den Vorschusslorbeeren. Ich hätte jetzt noch zwei Edge-Rusher, weil gerade Edge-Rusher ist natürlich so eine Ansammlung oft an Spielern, weil sehr begehrte Position, das heißt viele talentierte junge Spieler am College beginnen auch Edge-Rusher zu spielen, dementsprechend ist die Dichte da oft auch sehr hoch und man weiß auch nicht genau, wer wird noch da sein. Ich hätte mir noch Malachi Lawrence von UCF aufgeschrieben, einfach so ein bisschen wieder ein ganz anderer Spieler, der hat einfach beim Combine für viel Aufsehen gesorgt, hat halt eher Lower Level of Competition als UCF ist Central Florida, die sind jetzt nicht ganz, ganz schlecht, aber die sind jetzt nicht auf dem Niveau von Alabama oder Michigan zum Beispiel. Und Malachi Lawrence, der hat halt eben gerade beim Combine sehr überzeugt mit seinen Testing-Numbers. Ja. Ich persönlich habe sein Tape ein bisschen angesehen, fand jetzt nicht, dass das komplett überzeugend war. Das können wir hier natürlich auch nochmal diskutieren, wie sehr soll man ihm auf diese Testing-Numbers was geben. Ich persönlich lasse mich davon jetzt eigentlich gar nicht mehr so überzeugen. Ich finde, da gibt es zu viele Negativbeispiele, die gezeigt haben, dass man gute Testing-Numbers haben kann, aber in der NFL dann nicht entsprechend performt. Ich glaube, Malachi Lawrence wird ein guter Spieler sein. Also wenn man den im Laufe der zweiten Runde draftet, ist das schon völlig in Ordnung. Aber die Seahawks haben halt irgendwie diese interessante Draft-Position, Pick 32, wo man schon noch einen richtig, richtig guten Spieler draften kann. Und müssen dann halt wieder ein bisschen warten auf den zweiten Pick. Also ja, ich sag, wenn man eher weiter vorne in der zweiten Runde draften könnte, würde ich es interessanter finden, Malachi Lawrence in Angriff zu nehmen, so nicht. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, sonst würde ich weitergehen zum letzten Spieler, den ich mir hier notiert habe, und das ist Zion Young von Missouri. Das ist halt so ein Spieler, den finde ich total interessant, weil er sehr, sehr physisch ist und vor allem ein toller Run-Defender ist. Also ich habe so das Gefühl, in der gesamten McDonald-Defense ist es einfach extrem wichtig, auch gut gegen den Lauf verteidigen zu können, auch von der Mentalität her. Und ich meine, der Marcus Lawrence war ja eindeutig auch jemand, den man geholt hat, weil man wusste, wie gut er eben in der Run-Defense ist. Ich meine, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, das ist kein Speedrusher, das ist jemand, der eben eher über seine Stärke kommt. Auch ein Leader war bei Missouri, war auch Captain bei Missouri. Was hältst du von so einem Spieler? Sagst du, das passt rein oder ist das auch zu ähnlich dem Skillset, den wir schon haben?
Er ist so auf der Schwelle, aber ich würde auch eher sagen, wahrscheinlich auch eher was vom Profil, was du schon hast. Ich glaube, da sind andere Kandidaten spannender. Gerade, ja, du hast es angesprochen, warum nicht das Risiko nehmen, TJ Parker vielleicht holen. Oder jemanden mit Speed, mit einem Cassius Howell, irgendwie sowas in der Art. Ich glaube, das finde ich vom Profil her einfach etwas interessanter, ehrlicherweise.
Aber ich finde es auch gut, dass wir so drüber diskutieren, weil ich persönlich finde Zion Young eigentlich schon sehr, sehr ansprechend irgendwo und glaube, dass das jemand ist, der an 32 nicht over- und underdrafted wäre. Aber man wird sehen, wer übrig ist. Und ich kann auch voll den Gedanken nachvollziehen, zu sagen, okay, Cassius Howell, der ist halt vielleicht doch ein bisschen anderes Profil zum Beispiel oder ein TJ Parker hat ein anderes Potenzial. Ich persönlich denke mir halt, wir sind schon ein bisschen in eine, unser Team hat momentan schon das Potenzial, nochmal weit zu kommen und Zion Young wäre vermutlich ein ziemlich, ziemlich safer Pick, aber da haben wir jetzt eh viel bei den Edge Rusher besprochen und ich meine prinzipiell, ich habe mir hier noch eins aufgeschrieben, wenn wir auch ein bisschen so über Draft Crushes vielleicht reden wollen, wenn, ich könnte mir vorstellen, Akeem Mesitor, der geht immer extrem früh in Mock Drafts, also eher so Mitte erster Runde, knapp hinter der Mitte der ersten Runde. Der ist aber schon alt und ich weiß, dass oftmals Teams auch Abstand nehmen von älteren Spielern. Wenn der aus irgendeinem Grund fällt, würde ich den richtig, richtig cool finden bei den Seahawks. Einfach nur, weil er einfach schon so richtig, richtig ausgereift ist und jemand wäre, der einfach schon praktisch vielleicht ähnlich zu sehen ist mit jemandem, der schon ein, zwei Jahre in der NFL gespielt hat. Also das ist einfach, was ich extrem viel auch über ihn gelesen habe, dass er extrem weit ist, aber der hat halt schon 6 Jahre College verbracht mit all den Vor- und Nachteilen.
Ja, das stimmt. Ja, aber wie du sagst, es könnte halt ein interessantes Profil sein, weil du halt potenziell jemanden hast, der vielleicht etwas schneller sich an das Ganze gewöhnen könnte. Und dann hast du halt jemanden, der potenziell dir halt wirklich dann irgendwann im Laufe des Season halt einen Starter ersetzen kann, wenn mal einer ausfällt oder halt sich einfach aufgrund von Qualität als Starter etablieren könnte.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt noch einen Spieler, den ich vielleicht auch noch erwähnen möchte, der vielleicht den ich nicht so sehe bei den Seahawks oder den ich mir nicht so wünschen würde. Es ist Kedrick Faulk von Auburn, da habe ich vorhin eigentlich angesprochen, dass er wahrscheinlich schon weg ist. Also ein großer Spieler, sehr viel Physis und Athletik, der aber eher in der Run-Defense überzeugt und im Pass-Rush bisher noch sehr enttäuschend war. Ich bin ganz ehrlich, wir brauchen Pass-Rush. Und ich weiß, dass er interessant ist und extrem viel Upside bietet und einfach extrem großes Potenzial hat, ein richtiger Unterschiedsspieler in der NFL zu werden. Aber ich finde, die Seahawks sind nicht in der Position, jemand so ein Projekt zu draften, wo man noch gar nicht weiß, in welche Richtung es gehen kann. Und ein Edge-Rusher muss für mich in erster Linie den Quarterback rushen können. Und wenn er das nicht kann oder sich da noch schwer tut, tue ich mir persönlich auch schwer, ihn irgendwie gern bei meinem Team zu sehen. Gerade bei den Seahawks, wo immer wieder gesagt wird, okay, wir brauchen Druck über die Outside und nicht nur über die D-Line. Das wäre so mein Take dazu. Ich weiß nicht, ob du das anders
siehst. Ja, nee. Volle Zustimmung für den Punkt.
Also prinzipiell merken viele, viele potenzielle Anwärter, das liegt auch in der Natur, sage ich mal, der Position.
Ja.
Und dies für die Seahawks definitiv auch ein interessanter Pick, eben wegen dem Abgang von Boye Mafe und einfach der grundlegenden Wichtigkeit wirklich der Position. Wo wir auch Abgänge haben, waren die Safeties. Tim, magst du uns da vielleicht mal ein bisschen reinführen? Wie siehst du die momentan die Priorität auch für die Seahawks, vielleicht einen Safety früh zu draften, also vielleicht in der ersten, zweiten Runde herum?
Kann man schon machen, würde ich sagen. Gerade ja auch, weil Kobe Bryant ja gegangen ist und gerade was ich persönlich finde, dir so eine gewisse Vielseitigkeit und Coverage-Qualität gegeben hat auf der Position. Da darf man schon gerne nachlegen. Man hat natürlich aber auch ein bisschen was getan. Man hat beispielsweise Rodney Thomas verpflichtet und auch AJ Finley resigned. Daher also, ob man jetzt ein Safety, also ich glaube, ich würde eher einen Edge-Rusher draften als ein Safety, ehrlicherweise. Aber du hast schon Qualitäten verloren durch Kobe Bryant und da musst du halt was tun. Das muss man halt sonst alternativ anderweitig regeln. Ich weiß nicht, ob man das über den Draft potenziell vielleicht nicht, ich würde es nicht in der ersten Runde machen, aber vielleicht in der zweiten.
Wobei man sagen muss, Mike McDonald hat ja gezeigt, dass er auch gerne früh, also in der zweiten Runde letztes Jahr mit Nick Imanrory Safeties draftet. Ich weiß nicht, ob er jemanden von dem Kaliber dabei hat, dem so gut gefällt. Es ist ähnlich, jetzt in der ersten Runde ein Safety draften, wäre ich doch etwas überrascht. Apropos erste Runde Safeties, magst du uns kurz nur reinführen, wen gibt es da so aus deiner Sicht? Oder wer wird da weg sein? Was sind so Namen, die man vielleicht mal gehört haben sollte?
Ich gehe felsenfest davon aus, dass wir in Caleb Downs von Ohio State relativ früh sehen werden. Gilt als Top-5-Pick in der Position und gilt generell auch als Top-Safety seines Jahrgangs. Ist ein relativ instinktstarker Safety, der sowohl deep als auch als Box-Safety gut funktioniert und auf relativ konstantem Niveau gespielt hat. Außerdem gehe ich davon aus, dass wir Dylan Thienemann von Oregon wahrscheinlich relativ früh vom Board gehen sehen. Wird ähnlich gut befunden wie Downs beispielsweise. Er hat ein paar Vorurteile, die zwar mitbringen, dass er halt eher nur ein smarter Spieler ist und in anderen Defiziten vielleicht ein paar paar Defizite hat, so. Aber er war auch beim Combine mit 4,35 beim Sprint mit einer der schnellsten und wird von vielen in der ersten Runde gesehen. Ähnliches gilt für Emmanuel McNeil-Warren von Toledo. 6 Fuß 4, 201 Pfund und diese Athletik kombiniert mit der Range ist extrem stark und dazu halt auch noch extrem stark im Topspeed, also sehr explosiv in der Schlussgeschwindigkeit. Ich gehe davon aus, dass wir alle drei vor den Seahawks vor Bord gehen, sehen werden.
Wobei ich finde, Emmanuel McNeil-Warren eben angesprochen hast, ja, habe ich schon ganz weit vorne gesehen in den Drafts, ich glaube vor so ein paar Wochen. Dann zwischenzeitlich war er irgendwie wieder Ende erster Runde, dann habe ich ihn auch schon mal in der zweiten Runde gesehen. Also vielleicht ist er noch da, ich gehe auch eher davon aus, dass er weg ist. Ich finde, es ist sowieso bei Safety so ein bisschen schwierig, weil Safety, ich meine, das ist jetzt für wenige Teams so wirklich die Position, die den Unterschied macht und dementsprechend ganz, eigentlich fast schon für mich das Gegenteil zum Edge Rusher, wo ich sage, Edge Rusher, okay, da kann ein Spieler wirklich den Unterschied machen. Beim Safety ist es vielleicht eher, dass das noch das fehlende Puzzleteil ist, das du nochmal ergänzen möchtest oder was nochmal was beitragen kann. Ich meine, Emmanuel McNeil-Warren ist ja theoretisch auch jemand, der so Potenzial mitbringt und vielleicht auch McDonald-Spieler sein könnte, aber ist halt eben die Frage, ob der überhaupt noch da ist und ob man nicht eh mit Emon Rory jemanden hat, der auch schon in der Box stehen kann und das wäre jetzt kein Kobe Bryant-Ersatz in dem Sinn, dass er der gleiche Spieler wäre vermutlich.
Sehe ich genauso. Glaube auch, dass man Kobe Bryant in der Hinsicht da auch nicht ersetzen könnte durch ihn. Aber ja, du hast recht, er hat schon viele, viele Seiten in diesem Draft gesehen, sehr weit vorne, auch schon mal in Runde 2, Ende Runde 1 gewesen. Aber ich glaube auch, er nicht mehr, hatte ich ja auch schon gesagt, dass er nicht auf dem Board sein wird. Wer da stattdessen auf dem Board sein könnte, ist beispielsweise AJ Halsey von LSU. Ist mehr so ein Throwback-Safety, der auch relativ physisch stark ist. Hat in seiner Karriere bisher 347 Career-Tackles, 4 Forced Fumbles und 10 Interceptions gehabt. Ist über New Mexico nach Houston und dann zu LSU gekommen. Und er ist eigentlich gelernter Quarterback und versucht auch so ein bisschen aus dieser alten Position, also dieser Quarterback-Perspektive, das Spiel zu lesen und hat das funktioniert relativ gut. Also man könnte meinen, die Instinkte hat er noch so ein bisschen, finde ich zumindest, was ich so gesehen habe, dass man oft gesehen hat, okay, der, ich habe das Gefühl, er hat tatsächlich gelesen, was da jetzt gerade passieren soll. Könnte vielleicht ganz interessant sein, mal so eine Perspektive mit reinzubringen. Wen ich mir auch vorstellen könnte, ist Keon Scott von Miami. Ist über die vergangenen 4 Saisons in der Defensive ein bisschen rumgekommen, hat sowohl Cornerback, Nickel, Safety als auch Outside Linebacker gespielt und war auch als Punt Returner unterwegs. Aber auch er ist eher so ein Positions-Flex-Spieler, also so ein bisschen das, was man mit Kobe Bryant in der Hinsicht vielleicht hatte. Relativ breit einsetzbarer Spieler, den man überall mal so ein bisschen bei Bedarf gebrauchen könnte vielleicht. Und der dritte Name, den ich mitbringe, ist Jalen Kilgore von South Carolina. Hat 20, 25, 54 Tackles und 10 Pass-Breakups gehabt und 2 Interceptions. Und witzigerweise ist er Nick Amadori's Ex-Teammate bei South Carolina. Das heißt also, potenziell könnte die Connection zwischen den beiden, die damals bestand, bei den Seahawks weitergehen und könnte vielleicht für die Eingliederung oder die Einfindung, wenn er gedraftet werden sollte, potenziell helfen.
Das finde ich interessant. Also erstmal das South Carolina finde ich cool. Also das ist schon mal so eine Geschichte, wo man sich immer denkt, okay, es könnte irgendwo interessant sein oder vielleicht kann es irgendwas helfen oder vielleicht ist es ein ähnliches Mindset aus einer ähnlichen Schule. Stelle ich mir die Frage, Keonte Scott, Shane Kilgore, habe ich bei beiden auch mitbekommen, dass es eben, dass sie potenziell eben vielleicht auch Nickel spielen würden, also oder ja, je nachdem, wie Teams das sehen. Ich meine, das ist halt interessant, wie du sagst, also Kobe Bryant, der ja auch irgendwo diese Transition gemacht hat und auch nicht immer ganz klar seine eine Position hatte, finde ich interessant. Ich frage mich halt ein bisschen, wir haben halt schon irgendwie viel Nickel bei uns im Team. Also irgendwie.
Das ist richtig, ja.
Ja. Wobei man sagen muss, in der McDonald-Defense funktioniert das auch. Also da brauchst du ja auch diesen großen Nickel, den ja immer Rory spielt und dann kannst du noch viel variieren. Ich finde es auch interessant, vielleicht jemanden in die Richtung zu nehmen. Ich meine, AJ Horsey, finde ich auch wirklich einen lustigen Fact mit dem Quarterback. Also ich finde, das kann natürlich auch helfen, weil du halt dementsprechend also Spiele ganz anders lesen kannst. Also ich glaube, je nachdem, von welcher Position du kommst, ich glaube auch, dass das Kobe Bryant in einer gewissen Art und Weise geholfen und wahrscheinlich auch Nachteile waren, dass er von Cornerback und Safety hin und her gewechselt hat. Also ich finde es interessant. Hast du jetzt von den dreien, wen würdest du dir wünschen? Oder gibt es noch einen anderen Spieler, den du dir im Team wünschen würdest?
Ja, also bei Draft Crush ist jemand anderes. aber also wen ich mir gut vorstellen könnte, ist vielleicht wirklich Keonte Scott, einfach weil er diese Flexibilität vielleicht mit hat und damit so ein bisschen diesem Kobe Bryant-Verlust zumindest in der Hinsicht am nächsten kommt. Witzigerweise als Draft Crush habe ich aber Lorenzo Styles Jr. von Ohio State mitgebracht. Auch ehemaliger Wide Receiver. Hat aber mit seiner Combine-Zeit, also er war der schnellste Defender mit 4,27 auf den 40-Yard-Dash. Und er ist auch so ein bisschen im Schatten seines Bruders Sonny unterwegs, der potenziell vielleicht Lawrence Styles Jr. als Spätrunden-Gambler, also ich würde ihn nicht für die erste Runde sehen, sondern eher dann Runde 2, 3, für vielleicht diese McDonald'sche Art und Weise, wie man Defense spielt, vielleicht durch seine Kreativität durchaus ein interessanter Charakter sein könnte. Auch, weil er zusätzlich in einem Cover 2 beispielsweise als Big Nickel unterwegs war und dementsprechend vielleicht auch da nochmal auch so eine gewisse Flexibilität zumindest mitbringt.
Man muss schon sagen, Lorenzo Styles ist halt ein Projekt. Also
ja, das ist natürlich richtig.
Also ich glaube, zweite Runde ist wahrscheinlich ein bisschen früh. Also aus jemandem ja, ist wirklich früh, aber irgendwann später. Das ist halt immer so ein Spieler. Ich meine, wenn man sich das so ein bisschen ansieht, gleich, man gibt natürlich dann viel auf die Expertenmeinung, weil die halt auch Insider sind und Bescheid wissen. Da habe ich oft dann gelesen, so ab der 5. Runde vielleicht auch. Aber das ist ein Spieler, wo ich mir halt gut vorstellen kann, dass irgendein Team früher schon sagt, hey, den wollen wir probieren. Und das ist natürlich immer sowas wie Speed überzeugt immer in der NFL. Das ist dann wohl der schnellste Spieler halt unter den Safeties oder wahrscheinlich allgemein in der Defense, in dem Draft. Technik ist wahrscheinlich ausbaufähig am Ende des Tages.
Ja.
Aber das ist eben die Frage, möchte man den Gamble nehmen oder nicht? Ich meine, ich glaube, das macht einen Draft Crush auch manchmal irgendwie aus. Das ist vielleicht nicht der aller Sinn, nicht der, soll ich sagen, sinnvollste ist jetzt böse gesagt, aber nicht der aller offensichtlichste, ja, Pick auch immer ist, sondern jemand, den man einfach gerne im Team hätte. Und ich finde definitiv interessanter Spieler auch mit Sonny Styles, der ja irgendwie so vielleicht ein bisschen nicht das Gegenteil ist, aber den ja viele schon so ganz früh sehen, weil er halt sehr ausgereift ist. Aber können wir gleich bei Linebacker nochmal drüber reden. Ja. Interessante Position. Ich bin echt gespannt, ob und wenn ja, wo die Seahawks. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ganz ohne Safety aus dem Draft rausgehen.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Und je nachdem, wie viel Loch McDonald vielleicht durch sein Scheme denkt, hier nicht gut machen zu können, sondern auch ausgleichen zu können.
Ja.
Sagst du, sollen wir zu den Cornerbacks mal weitergehen? Sind wir?
Können wir gerne machen.
Ja, die Cornerbacks, ich meine, das ist prinzipiell eh klar, dass das auf der Hand liegt. Der Wick Woolen ist gegangen.
Ja.
Hat ja einen Vertrag bei den Eagles bekommen. Dementsprechend fehlt uns vielleicht schon in der Rotation jemand. Ich meine, Josh Shope wird wohl diese Starterrolle, die er ja teilweise auch schon irgendwie hatte, übernehmen. Bin dann aber gespannt, wie wir uns da noch verstärken. Kannst du dir vorstellen, dass wir da wen holen? Relativ früh, also ich denke, wir werden sicherlich irgendwen holen, aber denkst du, es könnte auch ein früher Pick drin sein?
Ich glaube nicht. Ich glaube auch eher, das wird spät gemacht oder später gemacht. Ich glaube, der Need ist woanders größer.
Also, ja, klar.
Ist ein Need da, aber ich glaube, andere...
schon Cornerbacks, muss man sagen. Ich meine, das ist natürlich auch muss aus einer Perspektive des Außenstehende sagen, okay, Rick Woolen ist gegangen und viele in der Seahawks-Bubble vielleicht sagen, okay, ich weiß, Henry hat eine besondere Liebe zu Woolen, aber ich weiß auch, dass viele in der Seahawks-Bubble sagen, ah, das ist vielleicht nicht unbedingt der Spieler, auf den wir langfristig setzen wollten und viele Job sehr gut finden. Ich meine, wir haben halt nicht wirklich viele Cornerbacks im Moment, die gut sind. Also wir werden...
Für die Browns kannst du definitiv was holen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube nun, was ich sagen wollte, ist, ich glaube nur nicht, dass es in Runde 1 passiert. Und ja, in Runde 2 vielleicht, wenn auf anderen Positionen die Leute, die man haben wollte, nicht mehr da sind.
Was ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn wir in der ersten Runde picken, dass wir den Spieler nehmen, den wir, dass wir vielleicht auch einen bestimmten Spieler haben, wie eben zum Beispiel in der Offense. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn wir raustraden aus der ersten Runde, dass das dann ein Cornerback-Spot sein könnte. Ich meine, ich wäre nicht überrascht, wenn wir auch in der ersten Runde einen draften, sage ich dir, weil ich es irgendwie trotzdem sehen kann und Corner eine wichtige Position ist. Ist halt die Frage, glaube ich, auch wie viel Vertrauen, und das könnte auch ein Statement sein, wie viel Vertrauen McDonald und der Seahawks Coaching Staff in Josh Shope am Ende des Tages hat.
Ja, definitiv.
Aber ich meine, es gibt so zwei Spieler, ich glaube, da muss man sich nichts vormachen, die werden nicht mehr da sein zu dem Zeitpunkt. Das ist einmal Manso Delaine von LSU, das ist so eigentlich fast unumstritten der Nummer 1 Cornerback. Der bringt einfach Athletik mit, der bringt Technik mit, auch Erfahrung auf der Position. Also das ist jemand, den sehen eigentlich die meisten Experten ganz vorne. Jermot McCoy von Tennessee, der hat jetzt auch länger nicht gespielt, der war verletzt, das ist eher so dieses Verletzungsrisiko, aber der wird auch weg sein. Der war zu gut in der Zeit, als er gespielt hat, ist athletisch, scheint wieder fit zu sein. Also ich gehe auch davon aus, dass der weg sein wird. Und ab dann wird es, glaube ich, so ein bisschen offen, ab dann ist nicht mehr ganz klar, wen die Seahawks noch haben könnten. Und ich würde das ganze Blatt so vielleicht ein bisschen umdrehen und gar nicht sagen, okay, wen holen die Seahawks oder welche einzelnen Prospects gibt, sondern eher, wen würden wir denn sehen oder was würden wir für ein Skillset sehen? Also vielleicht mal einleiten die Frage, Tim, siehst du jemanden eher vom Kaliber Rick Woolen, der groß und sehr athletisch und schnell ist und vielleicht seine Defizite dann anderweitig hat, zum Beispiel auch in der Run-Defense? Oder denkst du, dass das eher ein Statement war von McDonald, dass er auf andere Cornerbacks setzt, eher, ich sag mal, ein bisschen vielleicht auch tackle stärkere Cornerbacks, die dort auch ihre Qualitäten haben und nicht unbedingt nur die Speedsters sind, die halt die Größe mitbringen. Wie siehst du das?
Ich glaube, im Kader zu haben, ist auch da schön, wenn du beides hast. Aber mir wäre jetzt lieber ehrlicherweise einer, der im Notfall etwas tackle stärkerer ist und auch im Spiel gegen, also auch im Running, gegen das Running Game der bessere vielleicht ist als ein recoolen Verschnitt.
Also wir deuten an, du möchtest jemand Besseres als Rick Woolen im Team haben mit The Best of Both Worlds, wie man so schön sagt.
Ja, potenziell.
Ja, nein, klar. Ich meine, prinzipiell, ich sehe es aber auch wieder da wie du, wenn wir jetzt keinen wirklich großen, schnellen Cornerback haben, also diesen Prototyp, sage ich jetzt mal, kann ich mir auch gut vorstellen, dass uns da ein bisschen, wie soll ich sagen, auch die Variabilität fehlt und auch ein bisschen die Möglichkeit fehlt, zum Beispiel dann zu sagen, okay, das ist ein großer, schneller Receiver, keine Ahnung, vom Kaliber DK Metcalf oder so, den wir dann von dieser Person covern lassen.
Ja.
Und gegebenenfalls halt doppeln mit einer anderen Person, aber wo ich sage, ich habe halt diese eine Person, die wirklich auf dem steht, weil das ist zum Beispiel ein Grund für mich. Also Indiana hat ja letztes Jahr die NCAA gewonnen im Football und da gibt es ja einen D'Angelo Ponce, der da auch für Aufsehen gesorgt hat und den viele vielleicht auch daher kennen von Indiana. Das ist zum Beispiel jemand, das ist ein ziemlich kleiner Cornerback, ja. Und den, da denke ich mir so, ja, der bringt zwar Athletik mit, der bringt auch, auch wirklich die Skillset mit auf der Position, aber ich denke mir, das ist eben genau so ein Spiel, wo ich mir denke, ach, jetzt, da hätte ich schon gerne jemanden, der ein bisschen größer wäre, auch wenn er natürlich cool ist und ich jetzt irgendwie nicht, nicht enttäuscht wäre, wenn wir ihn draften, aber wenn D'Angelo Ponce fast größte Limitation seine Größe ist und seine Armlänge, dann denke ich mir, da hätte ich vielleicht doch lieber gerne einen anderen. Wie siehst du das? Ist das da ähnlich auch wieder auf der Position?
Ja, würde das auch jetzt auch gar nicht weiter ausführen wollen, sondern das mal so kurz belassen, sehe ich genauso wie du.
Ja, wenn wir uns jetzt Run-Defense anschauen, Run-Defense ist natürlich nie die, sag ich mal, die allergrößte Stärke von Cornerbacks, aber wer zum Beispiel ein guter Tackler ist, der auch noch da sein könnte, ist zum Beispiel Keith Abney, der Second von Arizona State. Der ist ein guter Tackler im College gewesen, der könnte da durchaus interessant sein, hat dann wiederum auch andere, sag ich mal, Limitationen in der Run-Defense, weil klar, perfekt wird man das Cornerback nie sein, aber ein starker Tackler, ich finde, das ist jemand, der könnte gut reinpassen. Also vielleicht mal Keith Abney, the Second von Arizona State, so ein bisschen notieren, vielleicht auch gerade eben so ab Runde 2, 3. Aber jemand, der ganz oft zu den Seahawks jetzt in letzter Zeit auch gemockt wurde, war Chris Johnson von San Diego State. Das ist auch ein großer Cornerback. Potenziell, wie wir analysiert haben, interessant. Ist auch jemand, der athletisch gut aufgestellt ist, der seine Stärken eher in der Zone Coverage hat, was in der heutigen NFL sowieso gut ist. In der Run Defense ist er solide. Also das ist jemand, ich verstehe, dass da der Fit gesehen wird. Also ja. Ich weiß eben nicht, ob es der 32. Pick sein wird mit Chris Johnson, aber das ist jemand, den ich sehe. Was auch immer wieder passiert ist, so Colton Hood von Tennessee, das ist ja der Teamkollege vom vorher erwähnten Shemert McCoy, mit der vermutlich schon weg sein wird. Das finde ich so interessant, weil das ist für mich ein Cornerback, den viele eben so Ende erster, Anfang zweiter Runde sehen und einfach nur, weil er noch übrig ist und die Seahawks an der Stelle vielleicht einen Cornerback brauchen könnten, wird dann öfters auch mal hingemockt. Ich meine, das ist eigentlich der allergrößte, ist schon in Ordnung. Also ich möchte mich jetzt nicht auf die Größe versteifen, aber der hat eindeutig Defizite in der Run-Defense und ich finde, das passt eigentlich nicht ganz zu so McDonalds-System dazu und zur Mentalität. Also ich glaube, dass McDonald, wenn er sich jetzt früher einen Cornerback aussucht, schon jemanden holen würde, der da einfach reinpasst in diese, sag ich mal, sehr auf seine Defense, die sich doch sehr wieder auf die Basics besinnt, die sehr dahin geht, sagt, okay, tacklen mal auch priorisieren und nicht nur irgendwelche Speedstars. Also prinzipiell finde ich es immer ganz interessant, Colton Hood dort zu sehen, weil es für mich nicht der Spieler ist, den ich unbedingt bei den Seahawks sehe. Könnte mir gut vorstellen, dass er gar nicht so oft im Radar ist. Und jetzt werde ich wahrscheinlich genau alles Besseren belehrt und dann mit Pick 32 geht dann Colton Hood zu den Seahawks. Dann nehme ich natürlich alles zurück und heiße ihn willkommen. Aber prinzipiell glaube ich jetzt nicht, dass das da riesenfit ist. Wen man auch öfters hört, das ist Brandon Cissé von South Carolina. Das ist der allergrößte, nicht der allerkleinste. Das ist wahrscheinlich in Ordnung irgendwo in einer Range, wo wir uns bewegen, die passt. Athletisch ganz in Ordnung. Das ist definitiv noch ein Spieler, sage ich mal, mit Potenzial nach oben. Und da sind wir wieder bei der Diskussion. Sind die Seahawks jetzt eben im Modus, dass sie einen Starting-Cornerback suchen oder suchen sie jemanden, der in den nächsten Jahren sich halt zu einem Superstar entwickeln kann? Cornerback, du hast angesprochen, vielleicht nicht der allergrößte, nicht im Moment sofort, weil wir ja potenziell hier zwei Starter haben. Glaubst du, dass die Seahawks hier eher auch das Risiko eingehen würden, einen Spieler zu holen, der Entwicklungspotenzial hat und vielleicht nicht am ersten Tag gleich ready ist zu starten?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, da, das ist so die Position, wo ich auch sage, ich glaube, da hast du halt die meiste Chance, jemanden aufzubauen, zu entwickeln, der vielleicht nicht zu Beginn dieser Season direkt gut ist, sondern im Laufe der Season gut wird. Und deswegen würde ich sagen, ja, das ist für mich die größte Position, auf der das Sinn machen würde.
Du meinst jetzt von dem bisher Angesprochenen, oder?
Ja, genau.
Weil ich meine, prinzipiell, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich halt nicht ganz einschätzen kann, wie sehr McDonald jetzt hier auch den Need sieht, also jetzt da einen Starting-Cornerback zu draften. Aber prinzipiell, eben Chris Johnson kann ich mir gut vorstellen, eben wie gesagt von San Diego State, um vielleicht die Namen zu wiederholen. Keith Abney, the Second von Arizona State. Jetzt vielleicht noch ein Spieler, der auch noch interessant ist, Adrian Terrell von Clemson.
Ja.
Der ist ja jemand, der auch aus Nickel öfter gesehen wird. Klar, ist vielleicht wieder eine Flexibility, die interessant sein könnte oder eh überflüssig ist, weil du eh mit Witherspoon so jemanden hast. Aber der ist definitiv interessant. Auch ein bisschen in dieser Clemson-Defense, sage ich mal, untergegangen, weil Clemson einfach schlichtweg nicht gut war dieses Jahr oder sehr enttäuschend war. Es ist ja auch jemand, der noch da sein könnte. Ich glaube aber persönlich, dass er schon weg sein wird. Also ich glaube, dass es drei Teams geben wird, die sich einen Cornerback sichern werden. Das wird dann wahrscheinlich in der Reihenfolge mal so Delay, Shermet McCoy und Evian Terrell sein. Und dann, wie gesagt,
gehe ich auch von uns.
Ist Johnson und Colton Hood bei vielen dann die nächsten. Genau. Hast du noch was hinzuzufügen zu Cornerbacks? Wie sieht's aus?
Möchtest nope. Du was?
Sollen wir vielleicht jetzt weitermachen mit den Linebackern? Was hältst du ja. da? Du musst uns vielleicht ein bisschen vorstellen, wie siehst du das? Was ist so die Priorität für die Seahawks hier oder wen gibt es hier so? Fass mal gerne an.
Ich würde sagen, Starting-Bedarf haben wir gerade nicht. Also Ernest Jones hat noch 2 Jahre Vertrag, Drake Thomas hat gerade für zwei Jahre unterschrieben und Tyrese Knight ist als Backup auch noch auf seinem Rookie-Deal unterwegs. Tiefe kann man halt natürlich potenziell holen. Das wäre natürlich korrekt. Aber eher später. Also ich würde eher in Runde 3 oder später zuschlagen. Glaube, weil einfach der Need gerade nicht so da ist. Wie gesagt, ich habe es ja gerade vorgestellt, man hat da ja noch ein paar Leute und die sind auch meiner Meinung nach alle auf dem Niveau und mit der Qualität gesegnet, dass man da nicht unbedingt was machen müsste.
Aber ich glaube, es ist auch die Position, ich glaube, da sind wir uns einig, die wahrscheinlich in der Defense, die, sage ich wenigstens, die unwahrscheinlichste ist, dass wir sie draften, je nachdem, wie viele Picks wir am Ende haben, weil wir haben nicht viele Picks, je nachdem, was wir noch rausholen können. Und ich glaube, Linebacker eine Position, die man so ein bisschen außen vor lassen kann, wollen wir trotzdem vielleicht mal schnell drüber gehen. Sag uns mal, mach wieder mal ein bisschen Name-Dropping, wen gibt's hier, wen kann man kennen, wer ist für die Seahawks potenziell hier interessant und dass wir einfach da vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, aber wahrscheinlich andere Positionen interessanter, sag ich mal, benötigen mehr Aufmerksamkeit.
Definitiv. Ich fliege einfach eben drüber. Also wer nicht mehr zu haben sein wird, realistischerweise würde ich tippen, Arvel Reese von Ohio State ist laut PFF der Nummer 1 Linebacker im Draft und auch ESPN sieht ihn als Nummer 3 Overall Prospect.
Wenn er überhaupt Linebacker spielt.
Wenn er Linebacker spielt, richtig. Da komme ich jetzt zu, flexibel einsetzbar, auch als Offball-Linebacker beispielsweise, aber auch als Stand-Up-Edge, um deinen Punkt zu bestätigen. Aber auch sehr explosiv und vor allen Dingen vielseitig einsetzbar. Man merkt, ich hatte so ein bisschen Vorliebe dafür, bei dem, was ich so rausgesucht habe. Der gerade angesprochene Bruder, Sonny Styles von Ohio State, auch dort, er wird bei Kuiper's Big Board als Nummer 1 Linebacker gesehen, hat eine 4,46 im 40-Yard-Dash gelaufen, ist 43,5-Inch Vertical gesprungen und ein bisschen so ein Ausnahmetalent. Wir haben gerade es schon kurz angeschnitten. Als Former Safety halt natürlich auch einer, der die Coverage durchaus dominieren kann. Und der dritte Name, den man vielleicht mal gehört haben sollte, ist CJ Allen von Georgia. Gilt bei mehreren Analysten als echter Freedown-Linebacker mit exzellenten Read-and-React-Skills, der Blitz auch gut blitzen kann und auch in der Coverage sehr, sehr gut mithalten kann. Wolltest du was ergänzen oder soll ich einfach über die...
Tim, ich glaube nicht, dass wir jemand von den Draft werden.
Gut.
Der Einzige, der noch dabei sein wird, aber ich finde es immer interessant zu hören. Aber sag uns mal, wer könnte denn, wenn da jetzt jemand, wenn wir sagen, okay, wir würden doch früh, vielleicht hat sich McDonald verliebt in irgendeinen Spieler in den Runden 2 bis 3, wer könnte das sein, theoretisch?
Potenziell Anthony Hill Jr. von Texas, 6'2", 238 Pfund und bisher gute Sets in seiner Karriere aufgelegt, hat eine gute Kombination aus Instinkten und Pass-Rush-Fähigkeiten, physischer Spieler, so ein bisschen so das Format, was Mike McDonald gerne mag, Spieler mit Athletik, fällt in einigen Boards durch seine Verletzungshistorie oft in Runde 2 oder 3, hat schon das ein oder andere hinter sich in der Hinsicht. Jacob Rodriguez von Texas Tech potenziell noch ein Kandidat, auch eher hat in seiner College-Karriere schon 13 Forced Fumbles und 25,5 Tackles for Loss sowie 6 Interceptions gesammelt. Einer, der gerne Big Plays kreieren kann und auch dementsprechend in einigen Boards etwas früher als erwartet auftaucht. Also es kann ihn so ein bisschen als Turnover-Produzenten abstempeln, der vielleicht in diesem McDonald's-System ein bisschen für Chaos bei den Gegnern sorgen könnte.
Jetzt muss ich vielleicht dann doch sagen, ich lausche dir gerne, jetzt muss ich doch vielleicht einwerfen als Zwischenfrage. Würdest du sagen, Jacob Rodriguez, weil ich glaube, das ist ja doch ein interessanter Spieler, der ja auch zwischenzeitlich Heisman-Kandidat war, also bester Spieler im College ausgezeichnet zu werden, was als Linebacker durchaus, sag ich mal, selten vorkommt. Ist das so jemand, in den sich vielleicht eben McDonald verlieben könnte, wie du sagst, der so ein bisschen für Chaos sorgen könnte, wo man dann vielleicht ganz überrascht ist, weil die Seahawks plötzlich doch einen Linebacker draften?
Er ist der, bei dem ich es für am realistischsten halte, sagen wir es so. Also es ist der, wo ich sage, das könnte von den Linebackern der sein, das könnte vielleicht passieren. Da wäre ich jetzt nur bedingt verwundert, aus genau den genannten Gründen, die du gerade angesprochen hast. Deswegen, wenn es einer wird, dann denke ich Jacob Rodriguez. Zumindest wenn es ein Linebacker wird, sagen wir es
so. Ja, weil einfach irgendwie, das ist einfach ein Ausnahmespieler, rein vom Gesamten her, genau.
Genau. Dritter, den ich jetzt noch mitgebracht habe, ist Bryce Butcher von Oregon. Auch ein physisch instinktstarker Linebacker, der auch im Special Teams Teil der Seahawks seinen Beitrag leisten könnte. Passt vom Profil her zu dem, was man vielleicht in späteren Runden suchen könnte. Ein tougher Spieler, ein smarter Spieler. Vielleicht was für eine späte Runde, wenn man irgendwie vielleicht noch was für Special Teams auch tun möchte. Ich habe mal meinen Draft Crush, also man könnte Jacob Rodriguez nehmen, ich habe mich mal bewusst gegen wen anders entschieden. habe mal Harold Perkins Jr. von LSU aufgeschrieben. Habe ich übrigens mit Absicht gemacht, um einfach ein bisschen Variabilität da reinzubringen. Er kommt aus dem Torn ACL aus der Saison 2024, den hat er schon hinter sich gehabt, hat deswegen am Combine Workout nicht teilgenommen und das könnte vielleicht der Grund sein, warum er tief rutschen könnte, weil halt viele Teams ihn da nicht sehen konnten, weil er halt diesen Torn ACL hatte. Potenziell vielleicht ein Steal, weil er am College eigentlich nicht schlecht gespielt hat. Allerdings ist er halt auch gleichzeitig, weil wir auch teilweise überlegt haben, wen sollte man nicht unbedingt draften, da könnte man ihn auf der anderen Seite wiederum nämlich auch anfügen, weil man halt dieses medizinische durchaus behalten, im Kopf behalten sollte. Deswegen, das sollte man mit Genuss betrachten, aber es wäre so einer, das wäre halt eine sehr krasse Geschichte, wenn das funktionieren würde.
Da macht es irgendwo Sinn, oder? Zu sagen, wenn du jetzt sagst, okay, zum Beispiel Anthony Hill Jr., den müsstest du wahrscheinlich in der zweiten Runde dann irgendwann nehmen. Ja, es wäre wahrscheinlich ein bisschen schade, aber wenn ich jetzt der Carroll Perkins Junior wieder kriege, bekomme ich vielleicht schon etwas später und habe hier einen Value, habe hier einen athletischen Spieler mit extrem viel Upside. Ja, warum nicht? Ich meine, auf Linebacker haben wir Starter. Also, wenn sich der entwickelt und ich weiß auch, Harold Perkins war so ein Spieler, den hat man vor ein paar Monaten noch wesentlich weiter vorne gesehen. Ich glaube, in diesen Way Too Early Mock Drafts war das jemand, den man ganz weit vorne häufig gesehen hat und der einfach komplett nach hinten gefallen ist. Ja. Das ist halt, das ist einfach der Draft, das passiert.
Ja,
aber ich glaube auch, also es ist ähnlich wie du, das ist Linebacker eine Position, die wahrscheinlich außen vor gelassen wird. Ich bin gespannt, um vielleicht ein bisschen die Brücke zu schlagen, wie außen vor Defensive Tackle gelassen wird, weil ich meine, Defensive Tackle, das haben wir letztes Jahr schon darüber geredet, dass wir eigentlich nicht wirklich einen richtig großen Nose-Tackle haben. Und das ist schon was, wo ich so sage, okay, eigentlich könnte man das brauchen, aber scheinbar braucht es McDonald nicht. Deswegen bin ich immer so hin und her gerissen, weil einerseits sehe ich den Need, dass da jemand richtig Großes, Massiges in der Mitte noch seinen Beitrag dazu leisten könnte, dass diese Defense noch besser wird. Andererseits denke ich mir, okay, McDonald hat letztes Jahr schon nicht wirklich den Need gesehen und anscheinend genügt ein Jaron Reed und ein Byron Murphy spielt ja auch so irgendwie so eine Rolle, wo er ganz oft in der Mitte zu finden ist. Also ich bin hin und her gerissen und kann es echt schwer einschätzen. Ich meine, wer prinzipiell vermutlich dann schon weg sein wird, da gibt es ein paar, das ist ein Cade McDonald, das ist eben so ein richtiger Nose-Tackle, das ist wahrscheinlich so der sicherste Prospect, wo man ziemlich genau weiß, was man von ihm bekommt. Ja. Der ist auch einfach schon sehr ready. Du hast dann das Gegenteil mit Caleb Banks, der einfach viele Fragezeichen hat, weil er auch verletzt war. Der hat bei Florida gespielt, bei den Florida Gators. Cade McDonald übrigens bei Ohio State, aber Caleb Banks eben von den Gators. Ein großes Fragezeichen, aber richtig tolle Größe in Kombi mit der Athletik. Also der wird wohl auch schon weg sein. Dann haben wir Peter Woods, der Teamkollege von TJ Parker, der ein ähnliches durchmachen musste, der letztes Jahr oftmals in den Top 10 schon zu finden war, in den Way Too Early Mock Drafts aber gefallen ist, weil ihm einfach total die Produktion gefehlt hat und auch im Run Game ein bisschen eine Unsicherheit ist. Und Christian Miller von Georgia, den sieht man auch immer wieder schon sehr früh vom Board gehen in Mock Drafts. Man muss halt sagen, das ist so der Ryzen Draft, das Gegenteil wahrscheinlich von Peter Woods.
Ja.
Der einfach als starker Freedown-Spieler gesehen wird. Also von denen glaube ich, dass keiner mehr übrig sein wird. Wenn Cade McDonald übrig sein muss, wird, das muss ich vorwegnehmen, dann wäre ich schon, glaube ich, ziemlich verliebt, wenn wir den holen könnten.
Ja,
also ich da wäre, aber das wäre so jemand, das wäre so dieser Anker in der Mitte, der auch ein bisschen Pass-Rush mitbringt, nicht allzu viel, aber wenn der da wäre, das wäre richtig cool. Ich meine, dann hinter ist es dann eben so eine Frage, aber jetzt auch schon etwas spezieller, du hast einen Lee Hunter, also an alle, die sich mal Defensive Tackle ansehen wollen, seht euch Lee Hunter an. Lee Hunter ist ein Spieler, der ist Nose-Tackle, der ist relativ schwer, hat über 140 Kilo, also 320 Pfund, ist auch über 1,90 groß, 6,3, hat lange Arme und hat fast sein gesamtes Gewicht irgendwie im Oberkörper gefüllt, sehr wenig in den Beinen. Das macht ihn sehr agil, das macht ihn dadurch hat er sehr viel Kraft in seinem Oberkörper, aber es ist halt immer die Frage, ob ihm nicht manchmal das Gewicht im Unterkörper ein bisschen fehlt. Und ich bin auch hin und her gerissen, ich habe Experten auch gesehen, die gesagt haben, okay, richtig interessanter Spieler, der könnte das vielleicht gut in die NFL übertragen, und wiederum andere, die gesagt haben, naja, wer weiß, ob der genug Gewicht im Unterkörper hat. Wer genug Gewicht im Unterkörper hat, ist Dominic Orange. Spitzname Big Citrus von Syracuse.
Ja.
Spitzname, oder? Stefan, wir hätten den im Team.
Ja. Ja, er hat auch über schon sehr geil.
Er hat auch 322 Pfund, also 144 Kilo, ist 6'2 groß, also fast 1,90. Und das ist halt jemand, der kommt von tief unten, der hat viel Gewicht im ganzen Körper, der schießt in seine Gegenspieler hinein. Und das ganz Krasse an der Stelle, das ist sein Spielstil, dass er nach vorne schießt und immer das macht und immer, egal ob im Pass Rush oder in der Run Defense, einen sehr ähnlichen, sage ich, sehr ähnliche Technik mitbringt. Dementsprechend bin ich gespannt, ob der nicht ein bisschen zu eindimensional ist, aber ich finde ein interessanter Spieler, der wahrscheinlich später noch zu haben ist. Und ein dritter Spieler, den ich auch noch mitnehmen möchte, ist Darryl Jackson Jr. von FSU. Das ist wiederum so jemand, okay, der ist richtig groß, der ist fast 2 Meter groß mit den Vor- und Nachteilen, die sich daraus ergeben, weil er halt einfach oftmals sehr aufrecht ist, eben nicht so oft von unten kommt, hat aber extrem viel Power, extrem starke Hände und Arme. Ist dann immer fraglich, wie viel Pass-Rush er noch bringen kann und ob in der Run-Defense immer tief genug sein wird. Aber das ist halt jemand Großes. Wenn ich dir jetzt die drei so präsentiert habe, die mit sehr unterschiedlichen Skills jetzt sind, wen siehst du da am meisten? Auf einer Position, wo wir, wie gesagt, nicht ganz wissen, wie McDonald die wahrscheinlich einschätzt und valued im Draft.
Schwer. Ich fände eigentlich Big Citrus für den Meme sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Aber auch dieses da vorne schießen ist halt was etwas Orthodoxes, aber könnte ich mir eigentlich ganz cool vorstellen, ehrlicherweise.
Ist halt müssen. Und das Coole ist halt, die D-Line von den Sioux ist gerade noch sehr gut. Und ich denke mir, wenn du halt momentan einen Leonard Williams hast, und Darren Murphy, der ja sowieso gut spielt, und halt eben auch an Jaron Reed. Jetzt ist halt der Moment, wo du vielleicht Big Citrus holen könntest. Also ist ein bisschen unser Draft Crush hier, Big Citrus von uns beiden.
Ja.
Geil. Schaut euch den an. Alle drei Spieler, die ich gerade erwähnt habe, ganz unterschiedliche Spieler. Wie gesagt, tue ich mir ein bisschen schwer zu sagen, ob McDonald die wirklich so priorisieren wird. Ich würde sagen, wir gehen ins Two-Minute Warning und machen noch ein kleines Recap. Was hältst du davon, Tim?
Ja.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Jetzt haben wir knapp über 50 Minuten geredet, Tim. Ich glaube, eine schöne Zusammenfassung vom Draft, von den Draft Prospects, ein bisschen gequatscht, was wir so einschätzen. Wer ist dein absoluter Lieblingsspieler von den Defense-Spielern, über die wir jetzt geredet haben? Das würde ich noch gern wissen, bevor wir hier die Zuhörer dem Draft überlassen und sehen, was passiert.
Für den Meme ist es Big Citrus. nein, Spaß beiseite. Ich glaube, wen ich sehr, sehr gut fand und von dem ich sehr überzeugt sein könnte, ist, wenn man in was reingeht, was sich vielleicht Richtung Edge bewegt, da könnte ich mich ehrlicherweise mit einem Cassius Hall sehr, sehr gut anfreunden.
Ich bin auch ähnlich, ich bin auch bei Edge. Ich glaube, ich würde sogar Cyan Young irgendwie gut finden. Den habe ich Game gemacht. Und ja, Big Citrus. Am Anfang habe ich mir gedacht, was ist das, was ist da los, wie ich das auch gesehen habe. Aber interessanter Spieler. Und ich glaube, also ich stelle mir vor, wir hätten jemanden mit Big Citrus mit dem Namen zusammen im Team. Das wäre geil. Wie gesagt, das steht in den Sternen, wenn die Seahawks draften werden. Wir werden es erfahren, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ob wir überhaupt in der ersten Runde draften werden. Aber es hat mir Spaß gemacht, Tim, mit dir kurz hier zu plaudern über die einzelnen Prospects, über die einzelnen Positionen. Wie gesagt, es gibt auch die Folge von Tim und Max über die Offense, die hat sogar noch eine Spur länger gedauert. Lohnt sich reinzuhören. Und
definitiv
auf der Webseite zu beiden Positionen, also beiden Gruppen, zu beiden Units. Ja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns, Tim, wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.